und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 93. Und ja, ihr seht es schon, das mache ich nicht allein, sondern diesmal in Fleisch und Blut neben mir. Marc, hi, wie geht's dir?
Hi, ja gut, ich bin gespannt. Erste Folge so mal richtig so nebeneinander. So.
Es ist ein bisschen awkward, muss ich sagen. Normalerweise guckt man immer auf Bildschirme und in den Ether rein und jetzt immer sitzt man so nebeneinander.
Nebeneinander und guckt so in die Kamera gemeinsam rein.
Genau, denn ich bin gerade zu Besuch in der Heimat und wie ihr wisst, wo wir gerade hier aufnehmen, das ist meine Heimat. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, das vereinen wir mal ganz kurz. Ganz kurz, so sicherheitshalber, wir haben das vorher natürlich, haben wir beide Tests gemacht. Wir sind beide negativ. Wir haben jetzt nicht gesagt, okay, Test, einer ist positiv, wir machen es trotzdem, egal. Also wir haben da schon drauf geachtet auf jeden Fall. Und hier mit uns ist auch sonst keiner. Also von daher, soweit dafür. Aber wir haben auch heute fabelhafte Themen. Und zwar zum einen reden wir über die neue Superdrop von Secret Lair, beziehungsweise Dr. Lair Secretorium Superdrop, was auch immer hinter dem Namen steckt. Dann besprechen wir The Great Strixhaven College Clash, ein weiteres Werbeevent mit ganz tollen Gästen. Dann kommen wir zu einem kompetitiven Event, was angekündigt wurde, und zwar Arena Open, findet auch im Mai statt, mit Strixhaven Sealed. Und zu guter Letzt haben wir noch ein bisschen was in die Welt der Finanzen und anderen Sachen, die so hinter der Wizards of the Coast ist. Denn wir haben das erste Quartalsmeeting für Wizards of the Coast hinter uns, also das erste, nachdem Wizards of the Coast eine eigene Division geworden ist und was damit sich aufhält, gehen wir dann drauf ein. Zu guter Letzt, Ask Us Everything. Bevor wir anfangen, wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, gebt uns ein Abo, ein Like und schaut vor allem auch mal bei dem hier vorbei, auf dem Legacy-Kanal MTG Blackset, schaut einfach mal vorbei und tritt mit uns in Kontakt über das Discord, und wenn ihr uns dann noch finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun auf Patreon. Aber genug der Vorreden, fangen wir mal an mit der Dr. Lair Secretorium Superdrop.
Superdrop.
Was haben wir denn da für verschiedene Drops?
Wir haben unendlich viele Drops. Wir haben Drops, die für fast jede Riege irgendwie interessant ist. Fangen wir von vorne an, und zwar mit dem, was auch, glaube ich, die meisten Wellen geschlagen hat. Full Text Basic Lands. Das sind Basic Lands, die einfach kein Artwork haben, sondern halt der komplette Regeltext. Für mich natürlich als Judge und auch als Regelfanatiker eine wunderschöne Sache. Aber halt kein Artwork drauf. Das heißt, Leute, die Artworks mögen, haben da halt verloren. Ja. Wir haben Our Show is on Friday. Can you make it? Ein wunderbarer Name.
Ist das wieder Metal-orientiert?
Es ist ähnlich. Also es ist so ein Poster-Style tatsächlich.
Ah, okay,
und ja, dann haben wir Showcase Strixhaven.
Ja.
Das sind einfach noch ältere Karten in diesem neueren Showcase, in diesem gelben, goldenen,
Mystical Archive Frames sind da quasi noch ein paar dazugekommen sozusagen.
Genau. Einfach auch welche, die halt eigentlich hätten dabei sein können. Egal. Kommen wir gleich zu. Dann haben wir Culture Shocks. Kulture Schocks, wie auch immer man das nennen mag. Und zwar gibt es dabei immer drei Fetchländer in den Farben von, wie heißt das Play nochmal, wo wir waren?
Alara,
genau. Shards von Alara. Und zwar Esper, Naya, Jund, Grixis, Band. Und ja, das sind immer drei Stück.
Ja.
Und ich glaube, das war es so von den Dingen, sind ja dann fünfmal die Schockland-Duel. Einmal das Showcase, einmal dieses Can You Make It on Friday und noch die Fulltext Basics, also 8 Stück. Und die kosten alle, fast alle zwischen 30 und 35 Euro non-foil und dementsprechend 40 bis 45 Euro in-foil. Es gibt ein paar, die es nicht in voll gibt, und zwar die Schockländer.
Natürlich.
Warum auch immer es die nicht in voll gibt.
Ja.
Und dann gibt es halt noch Bundles. Und bei den Bundles muss ich sagen, es gibt halt so ein All-In-Bundle, wo du halt alles einmal bestellst. Natürlich, das kennen wir ja. Bei den Standardländern gibt es halt so ein Kauf das Ding 10-mal.
Ah, verstehe, damit man quasi genug hat für ein
genug Deck. Genug Basic Lands für ein Deck, wo ich mir halt manchmal denke, aber zur Meinung kommen wir gleich. Und dann gibt es halt noch alle Cultural Shocks.
Ja.
Was auch ein bisschen awkward ist, weil du dann die Allied Fetchisons, glaube ich, 2-mal bekommst jeweils.
Genau.
Und die Enemy Fetches kriegst du halt einmal, Shocks.
Ja.
Kriegst du einmal jeweils.
Ja, das ist weird. Ich würde auch sagen, reden direkt mal über diese Shockland-Geschichte, weil das, glaube ich, nach den Fetchlands so das größte Ding, worauf die Leute gewartet haben, dass da nochmal ein Reprint davon kommt.
Ja.
ist es ein guter Deal, ist eigentlich so mehr oder weniger die Frage. Und die Bundles bestehen jetzt immer quasi aus drei verschiedenen Shocklands. Also wenn ich jetzt das Junk Pack kaufe, habe ich dann, was habe ich dann?
Blood Crypt?
Ja, genau, Blood Crypt. Was gibt's noch?
Ja, Shocklander, ich spiele Duels.
Hier, Sacred Foundry. Und Moment, das weiß-schwarzes Godless. Nee, ich bin komplett falsch. Auf jeden Fall gibt es quasi drei einzelne.
Overground Tomb ist das grün-schwarze. Dann hast du Stomping Ground, das rot-grüne.
Stimmt,
und Blood Crypt, das rot-schwarze.
Genau.
Also drei, zum Beispiel für Junt. Genau. Drei Shockländer für dementsprechend 35 Euro. Das sind, oder 35 Euro. Und das sind ungefähr 10er das Stück. Ein bisschen mehr.
Genau. Und die Blood Crypt, die ist dann aber auch gleichzeitig noch im Grixis Pack drin. Deswegen, wenn ihr quasi alles zusammenkauft, habt ihr dann zweimal Blood Crypt und den Rest dann einmal. Und das ist jetzt quasi nur, es ist so ein bisschen komisch.
Also, es ist sehr, sehr weird. Vor allem, weil manche halt wirklich dann zweimal da sind, andere nicht. Das finde ich bei dem Bundle, da hätten sie auch einfach sagen können, okay, wir geben einfach so ein Bundle, wo eine neue Box drum ist, wo einfach jedes zweimal drin ist.
Ja.
Aber so vom Deal her finde ich für Shockländer, klar, es gibt auch Shockländer, die sind dann meistens auch ultra hässlich, die gibt es dann so für 6-7 Euro.
Ja.
Aber da sind dann halt auch blau-grüne Schocks drin, die halt immer noch sehr teuer sind.
Das stimmt. Das sind, glaube ich, die gefragtesten. Ne? Die blau-grünen sind so die teuersten Schocks im Endeffekt. Ne?
Ich glaube auch.
Das ist quasi so ein einheitlicher Preis für so drei Shocklands. Das ist natürlich, das sind Bundle-Geschichten, die sind wieder recht Commander-orientiert. Also macht schon Sinn, dass wenn du dein Pet-Deck ist ein Junt-Deck, holst du das Junt-Pack quasi.
Vor allem,
also,
weil sie auch, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, wunderschöne Artworks haben.
Stimmt, ja.
Also sie haben echt wunderschöne Artworks genommen. Also zum Beispiel die Blood Crypt, siehst du halt so ein Vampir mit dabei. Ich weiß nicht, ob es Sorin ist, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber die sind wirklich, wirklich, wirklich wunderschön. Und da muss ich halt sagen, das ist schon cool. Und was ich vor allem cool finde, ist, sie haben einfach mal den Text drauf geändert.
Wie haben sie es gemacht?
Und zwar steht nicht mehr drauf Tap für Rot oder Schwarz. Okay. Sondern das wird implementiert damit, dass es zum Beispiel Mountain und Swamp ist.
Ah, okay.
Also
ist quasi nicht mehr dieser Reminder-Text.
Genau, dieser Reminder-Text tappt für ist nicht mehr drauf.
Ja.
Das erleben wir immer mehr, dass wir diese möglichst viel Text sparen auf den Karten. Ich glaube, wir wollen einfach kein Yu-Gi-Oh! Werden, habe ich das Gefühl.
Ja.
Und aber wir haben immer noch draufstehen, natürlich, kommt GitHub, dann spielt es sein, man zahlt zwei Leben.
Ja, aber du hast schon recht, ich klicke hier gerade so ein bisschen durch die Shocklands und die sind schon wirklich sehr, sehr nice. Glaubst du, das waren ursprünglich angedacht für eine weitere Secret Lair Ultimate und dann haben sie gedacht, oh verdammt, das war jetzt nicht so geil?
Ich denke auch. Das Problem ist, dass Secret Lair Ultimate, wenn man mit den Preisen rechnet, hätte die Secret Lair Ultimate 10 Shockländer gehabt und hätte 120, 130 Euro gekostet. Das wäre genau derselbe Flop gewesen, wie sie es mit den Fetchländer haben.
Und ist quasi, also man kriegt jetzt quasi in dem Schock-Komplett-Bundle kriegt man quasi aber jedes Schockland mindestens einmal, ne?
Genau,
Die sich überschneiden, die...
Genau, du kriegst jedes einmal, du kriegst dann noch natürlich einen Preisrabatt. Also sonst würdest du für alle fünf Packen, würdest du, glaube ich, 175 Euro bezahlen, dann kriegst du es für 130. Und jetzt musst du halt überlegen, das sind 15 Schockländer für 130 Euro, rechnest du runter, bist du bei 7-8 Euro.
Ja, das ist schon recht günstig.
Das ist recht günstig. Also gerade die Bundle, ich finde die auch wunderschön. Also für mich persönlich das Hübscheste ist einfach das Schwarz-Weiße mit den Nicole Bullers-Fernern drauf. Das ist der Wahnsinn. Das ist
ein Amonkett, ne?
Hier ist Amonkett, genau. Ja. Und da habe ich natürlich ein bisschen auch Feelings für, muss man ja auch ehrlich sein. Und es ist wunderschön, wenn man die Schockländer braucht.
Ja.
Und dann muss man immer noch fragen, braucht man die in der Anzahl?
Ja, das stimmt. Also es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man jetzt zum Beispiel versucht, Modern oder halt Pioneer so einen Einstieg zu finden, weil ich glaube, günstiger als das, an viele Shocklands zu kommen, wird es, glaube ich, nicht
mehr. Nee, ich glaube, es ist schwierig.
Wenn man sich das ultimative Bundle, also das, wo alle Shocklands teilweise mehrmals, teilweise einmal drin sind, wenn man sich das zweimal kauft, ist man recht gut aufgestellt.
Ja, dann hat man halt auch irgendwie 260 Euro bezahlt. Das darf das man stimmt, halt echt nicht vergessen.
Aber würdest du das bezahlen, um dir dann quasi im Nachhinein nie wieder Gedanken machen zu müssen, Shockländer dazu haben? Ja, das ist halt irgendwie schon...
Das liegt aber auch dran, ich komme auch aus einer anderen Sache. Also ich komme aus dem Legacies, wissen ja mittlerweile die meisten Leute. Und für mich ist die Mana-Basis das, womit das Deck steht und fällt.
Ja.
Und das verstehen aber auf der anderen Seite viele Anfänger nicht. Also viele Anfänger sagen, okay, warum soll ich jetzt ein Shockland spielen? Ich kann auch einfach zwei Basics spielen.
Theoretisch,
Die Mana-Basis ist so unendlich wichtig, dass du auch siehst, umso mehr Shocklander, umso mehr Duels ein Deck spielt, umso kompetitiver ist es.
Ja.
Also ich weiß es noch damals, wir hatten bestimmte Decks, bei uns im Casual damals sogar noch,
Ja.
Die waren einfach nur so stark, weil die eine Mana-Basis hatten, die stark war. Also es ging noch nicht mal um das Deck, sondern einfach die Mana-Basis waren einfach die stabilsten Mana-Basen, deswegen waren sie gut.
Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, weil das ist halt immer so das Ding, wenn man auch gerade sich Modern-Decks oder sowas anguckt, teilweise Pioneer geht's da jetzt auch so hin mit Nyctus, Shrine of Nyx und so weiter, dass man da halt einfach sagt, okay, man bezahlt so viel für eigentlich nur Länder, eigentlich nur das, was das Deck tragen soll. Und die eigentlichen Inhaltskarten sind recht günstig.
Mhm.
Ich bin nur gerade so ein bisschen am Überlegen, weil eigentlich, also es ist ja schon, also man kann wenig mangeln, außer vielleicht halt, dass diese Auswahl, also was man vielleicht lieber hätte, wäre, keine Ahnung, Playsets von einzelnen Shops,
ja,
und das dann unter den
Bann. Dass man das hätte kaufen können.
Genau, dass man sagt, okay, ich will jetzt Godless, Godless Shrine quasi im Playset einfach haben und dafür würde ich dann die 30 Euro ausgeben. Ich glaube, das fände ich persönlich lieber. Aber es wäre ein ganz gutes Produkt als Evergreen eigentlich. Also das wäre so das Optimum, wenn man das noch hätte, vielleicht noch in Kombination mit Fetchlands, einem ähnlichen Bundle. Wenn man das immer zur Verfügung hätte, optimalerweise im Local Game Store, dann wäre das ein absolutes A+. Magic ist jetzt wieder großartig.
Aber es ist ein Secret-Layer-Produkt.
Es ist ein Secret-Layer-Produkt, ja.
Was, ich glaube, zum Tag der Aufnahme ausläuft, also wenn ihr das hört, ist das schon vorbei, glaube ich.
Oh, stimmt, ja.
Dementsprechend, also wenn ihr euch jetzt noch überlegt, das zu kaufen, ist zu spät, es tut mir leid.
Genau.
Und dann kommen wir zu meinem größten Outcry.
Ja.
Das sind halt die Full-Text Basic Lands.
Warum findest du die, warum sind sie schlimm? So eigentlich witzig, oder?
Ich finde sie wunderschön. Ich finde sie wunderschön. Ich finde sie super witzig. Ich finde die Bundle, also ich weiß nicht, warum man da nicht einfach sagen kann, ich kaufe mir einfach 10 von einem oder so. Und ich muss sagen, ich finde das halt super witzig mit dem Text drauf. So, das tappt für ein weißes. Tappen bedeutet, dass man die Karte senkrecht legt. Mhm. Und dann bekommt man ein weißes Mana, mit dem man eben Kartenkosten bezahlen kann. Es ist einfach 1:1 der Regeltext. Ich finde das super witzig. Ich würde das sogar spielen. Aber 5 Basics für 30 Euro.
Das hat man schon mal günstiger, ne?
Ja, vor allem hatten wir das günstiger mit Artworks.
Ja,
also selbst Bob die Ross Godzilla Artworks. Lands, Bob Ross, also Godzilla Lands sind ja auch nur 5 Stück gewesen.
Ja.
Aber das waren wunderschöne Artworks, wo man auch noch die Godzilla-Franchise bezahlen musste. Bob Ross, wo man 10 Basics gekriegt hat, für denselben Preis, oder ich glaube sogar günstiger.
Ja,
ich glaube 5 Euro mehr, 5 Euro mehr.
Aber du hast nur die Ballband Wilds dabei.
Ja, stimmt, man hat auch die Ballband. Ja. Praktisch ein Fetchland für die Länder. Also es ist meiner Meinung nach, muss man einfach sagen, Verarsche.
Ja.
Weil sie zahlen keinen Künstler. Sie haben null Kosten damit. Null Aufwand, gar nichts.
Ja.
Und auf einmal sind die genauso teuer wie andere Secret Players, wo ich mir denke, das steht in keinem Verhältnis.
Ja, ich muss auch sagen, das hat so ein bisschen Faithless Looting, Mystical Archive Vibes bei mir ausgelöst, als ich das in Reddit gelesen habe, weil ich dachte, nee, oder? Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Also klar, das ist so, das klingt nach einer guten Idee, wo man immer drüber lacht, wenn man bei Wizards of the Coast im Büro arbeitet und man sagt so, hey, was für Secret Layer können wir machen? Okay, wir haben jetzt Full Art Basic Lands, lass uns mal Full Text Basic. Also wäre das nicht witzig? Und dann denkt so, ja, okay. Am nächsten Tag hat sich das der Chef wirklich aufgeschrieben und jetzt haben wir das Produkt. Und auch denkt, ach, keine Ahnung. Also ja, es ist irgendwo witzig, aber will ich dafür wirklich 30 Euro ausgeben?
Genau.
Das finde ich eher nein.
Wo du gerade eben den Reddit-Post erwähnst, es gibt Reddit-Posts von vor 5 Jahren, die das schon gesagt haben. Die ja noch schon im Old Border, im Old Frame und so weiter sogar schon so komplett Texting hatten. Es ist noch nicht mal eine eigene Idee. Also es ist der pure Outcry, alleine vom Preis her. Wenn die Dinger für, wie gesagt, 3 Euro das Stück raushauen würden, okay.
Das sind auf jeden Fall,
aber
es sind auf jeden Fall Unikarte, das muss man auf jeden Fall sagen, ne? Aber trotzdem, es ist ein bisschen unschön, dass sie dann auch das genau der Cycle an Basic Lands ist, der halt günstiger, der teurer geworden ist.
Ja, genau.
Ist halt schade.
Ansonsten, our show is on Friday, can you make it? Allein die Karten, wir haben mit Decree of Pain eine Commander-Karte, Gamble Commander-Karte, Nature's Law Commander-Karte. Ich weiß auch nicht, für wen das Set gedacht ist. Preordain ist tatsächlich. Wird manchmal im Legacy gespielt?
Ist das nicht auch Preordain, Opt, Brainstorm und so weiter? Gibt es auch irgendwie, habe ich das Gefühl, in den letzten 2 Jahren wurden die in so vielen verschiedenen Artworks rausgehauen.
Mm.
Jetzt mittlerweile ist es auch mal gut. Ich glaube, jetzt hat jeder seine Preordain-Playset. Oder
die er sowieso nirgends spielen kann,
gefühlt. Genau. Hat er jetzt eigentlich schon alles gehabt.
Ähnlich wie Gamble, meiner Meinung nach. Also wir haben auch, gerade wir als Judges, haben so viel Gamble bekommen in letzter Zeit. Ich kann da drin schwimmen. Ich kann eine Badewanne fast schon voll machen.
Ich glaube, die anderen, also wirklich außer jetzt die Länder-Secret-Layers, zählt bei bei den anderen, was ich bei Secret Lair Sagima sage, wenn euch das Artwork gefällt und dem, dem Preis okay sein, bestellt's. Wenn nicht, dann nicht. Also seid halt euch bewusst, es kann 3 bis 6 Monate kosten. Und wenn es dann später kommt, kann da auch noch ein bisschen was schief gehen. Denn wir haben auch da noch eine weitere News, ne?
Genau.
Was ist da denn passiert?
Wir haben ja über den Valentine's Drop berichtet, über die wunderschönen rot-weiße Box. Wunderschön.
Ja.
Und da fehlt eine Karte. Da wird eine Karte weniger geliefert.
Und tatsächlich auch noch die wertvollste, glaube ich, oder?
Ich glaube auch, weil es einfach Heliod ist.
Ja,
wo ist einfach gesagt wird, so, ups, aus technischen Gründen ist der nicht mit dabei. Wo ich mir denke, what?
Stell dir vor, du kaufst einen Bundle von 10 Karten und dann ist einer von den Karten einfach nicht dabei. Und das ist noch die wertvollste. So, das ist halt, es geht halt gar nicht. Aber es wird ja nachgeliefert, ne? Es wird jetzt noch Prints, glaube ich, nachgeholt.
Das kann sein. Das habe ich nicht mehr genau im Kopf. Aber es fühlt sich halt an wie so ein eBay-Kauf, wo du genau weißt, wenn du das auf eBay kaufst, dann fehlt diese eine Karte, die in der Mitte ist, die du eigentlich haben willst, die fehlt da draus.
Ja, genau. Und das ist halt, ich verstehe das auch nicht. Vor allen Dingen, also sowas darf eigentlich nicht passieren.
Nein, auf keinen Fall. Und es ist halt, also es ist so, dass die nachgeliefert werden.
Mhm. Genau.
Aber auch das.
Und als Entschädigung gibt es nochmal 5 normale Goblin-Tokens dazu. Also immerhin, die aus dem Set, glaube ich, ne?
Ja, aus dem Set, genau. Und tatsächlich ist es so, wenn du die Full Edition gekauft hast, kriegst du sogar 2 Heliods.
Ah, immerhin. Also das ist halt das Ding, sollte nicht passieren, aber gut, dass es zumindest was nachliefert. Weil das wäre, glaube ich, der absolute Mega-Outcry. Und vor allen Dingen, wie lange, also das haben wir jetzt zu Valentinstag, konnte man es kaufen.
Ja.
Und jetzt wird quasi über technische Sachen aufgelöst. Also die sind jetzt noch nicht verschickt worden, ne?
Warte, nee, noch lange nicht. Warte, das heißt, wir haben jetzt 3 Monate später.
Ja.
Und das fand ich auch damals, habe ich ja damals schon gesagt, sehr, sehr schade, dass man da nicht einfach hingeht und sagt, die kommen zum Valentinstag.
Ja, genau. Das würde man sich ja eigentlich denken, ne?
Ja.
Aber wie gesagt, Secret Lairs sind halt Fluch und Segen gleichermaßen.
Ja.
Dementsprechend, wenn es euch interessiert, schaut, dass ihr die vielleicht noch kriegt oder seid dabei, wenn es halt Nachschlag gibt.
Genau.
Aber immerhin haben sie sich ja gut orientiert. Würde ich sagen.
Nächstes Thema.
Gehen wir zum nächsten Thema. Wir haben einige Casual-Promo-Events gerade letzte Woche noch gehabt mit dem, was hatten wir, da werden die World's Okayers,
Magic Player
und Mr. Beast-Aktionen.
Stimmt, ne? Ja.
Das waren so jetzt die zwei, wo wir jetzt auch so mitbekommen haben, dass da jetzt von außen Leute rangeholt werden und die dann quasi für Magic Werbung machen. Jetzt kommt noch ein drittes Event dazu mit The Great Strixhaven College Clash. Mal wieder Strixhaven-Fokus, mal wieder, ich habe auch das Gefühl, College Clashes hieß auch nicht so irgendwie das Pre-Release-Event, wo auch Pleasant Kenobi irgendwie mit dabei war.
Das kann sein, das weiß ich schon gar nicht mehr. Aber ich meine, also wir hatten auch deutsche Vertreter, glaube ich, mit dabei.
Stimmt.
Ja. Mit herumkommandiert und so. Es kann sein, dass es so hieß. Ich bin mir aber gerade nicht mehr ganz sicher.
Und irgendwie, also es fühlt sich schon an, als ob sie jetzt gerade sehr viel in die Richtung machen. Und, aber irgendwie verwischt das alles so. Weil wir haben dann ein World's Okayest Magic Players, was ein Turnier ist. Dann hast du jetzt dieses Event, was jetzt eine Mischung aus allem ist. Und dann hast du aber noch eins unter einem ähnlichen Namen, was schon gelaufen ist mit Streamern und Magic-YouTubern. Aber gehen wir erstmal drauf ein. Und zwar haben wir verschiedene, ich habe es jetzt mal zusammengefasst, als Podcaster, Comedians und andere Internet-Promis, die angeleitet von Magic Pros, unter anderem LSV, Gabby Sparks, MTG Nerdgirl, Amazonian und AliasV, quasi so eine Art Tagebuch führen, wie sie den Weg ins Magic finden. Also darunter wird dann die ersten Produkte sein, die sie kaufen, was sie so lernen. Es gibt eine Quizshow online, die dann mit dazukommt. Es gibt, ich glaube, auch Turniere wollen sie machen.
Ich meine auch.
Genau, das Ganze wirkt ein bisschen wie eine höherwertig produzierte TV-Show. Also es sollen 3 Folgen dann rauskommen, jeweils am 29.04., 7.05. und 13.05., also jetzt auch schon recht bald. Und es hat schon ein bisschen so auch TV-Qualitäten, wenn man halt die Leute dann auch längere Zeit beobachtet und dann halt zusammengeschnitten sieht, okay, hier machen sie jetzt mal einen Bundle auf.
Ist das eine Art von Bachelorette oder nicht?
Vielleicht ein bisschen, ja.
Du kriegst meine Rose, du kommst in die nächste Runde.
Ja, genau, so ein bisschen fühlt es sich halt an und das ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, lohnt sich das? Ist das was, wofür du Interesse hast? Oder
wir haben ja letzte Woche über das World Okayest Magic Player geredet. Und ich muss sagen, dass als ich das gelesen habe, dachte ich einfach nur so, hey, das habe ich alles schon mal gelesen, nur halt jetzt in mehr und größer und irgendwie besser durchdacht und weiter geplant. Und warum? Also ich war einfach nur noch verwirrt, weil ich halt echt sagen muss, so, das ist für mich das, was World of Chaos Magic Player auch machen könnte. Also ja, sie könnten ja auch einfach hingehen und sagen, okay, die streamen ja auch so, okay, unsere Trainingseinheit oder wir machen mal irgendwas auf. Gar kein Problem. Warum müssen wir das jetzt nochmal haben?
Ja, das ist halt wirklich so ein Punkt, ne? Also ich finde es auch, also was bei mir auch die ganze Zeit immer mitschwebt, ist halt, dass wir haben ja schon letzte Woche darüber gesprochen, dass zum Beispiel ConvertGoBlue, der Magic-YouTuber und Streamer, hat da ja schon, als die Early Access Streamer-Events weggenommen wurden, hat er ja aus vertraulichen Quellen, so sagt er zumindest, gehört, dass jetzt mehr und mehr Promis so mit reingenommen werden und für Magic Arena Werbung machen sollen. Und seitdem ich das halt weiß, wirkt das ja schon ein bisschen lächerlich viel. Wir haben wirklich Mr. Beast, wir haben die verschiedenen Streamer bei World's Okayest Magic Play. Jetzt haben wir noch eine dritte Show, wo wieder 10 oder was ist das? Nee, wir haben fünf Spieler.
Das sind dann 5 Spieler, 5 Coaches.
5 Coaches, aber dann sind ja noch mal 2 Hosts dabei,
auch stimmt, die auch noch größer sind.
Genau, und das ist halt dann so, das wäre, glaube ich, auch alles kein Problem gewesen, wenn halt diese Early Access Streamer Events dafür nicht sterben müssten, sage ich jetzt
mal. Ja, die Frage ist, was noch alles dafür gestorben ist, wovon wir noch gar nichts wissen.
Ja,
und das, weil irgendwoher muss das Cash ja kommen, sag ich mal, jetzt ganz böse gesagt. Ob das nur von Secret Lair produziert, gedruckt, das Cash ist, wissen wir halt nicht.
Genau, und das ist halt so ein bisschen das, was so bitter beischwingt, ist halt, dass es halt, werden so viele Leute reingeholt, die eigentlich nichts mit Magic am Hut haben, wo es fraglich ist. Also ich habe auch schon im Reddit gelesen, gerade mit dieser Mr. Beast-Geschichte, da gab es halt im Nachhinein, gab es halt mal noch einen Instagram-Post, aber kein YouTube-Video auf seinem Kanal, keine wirkliche Reichweite, die man sich vielleicht hätte gewünscht, so im Sinne von, okay, der macht wenigstens noch ein Video dazu oder so.
Gar nichts.
Nee, und das ist halt dann irgendwo bitter, wenn man das
zeigt. Das zeigt halt auch, dass die Leute halt dafür zwar bezahlt werden, diese Produkte zeigen, so kauft mein Badewasser, aber es ist halt nichts, wo man sagt, ey, da stehe ich dahinter. Also das klingt jetzt doof, wenn wir das sagen. Das haben wir das letzte Mal ja auch schon gesagt. Wenn wir darüber reden, ist das halt ein bisschen doof. Ja. Wir brennen für dieses Spiel, wir mögen das Spiel. Vielleicht nicht Secret Lair. Vielleicht sind wir auch bei manchen Decisions anderer Meinung. Aber grundsätzlich lieben wir beide Magic.
Voll.
Und wir brennen dafür. Und es ist so schade dann zu sehen, wenn dann Leute, ganz doof gesagt, einen unendlichen Haufen an Geld bekommen.
Mhm.
Dafür, dass sie einfach nur sagen, Magic ist ein cooles Spiel.
Ja.
Und spielt das bitte am Freitagabend mal auf Arena.
Ja.
Und danach nie wieder was damit zu tun haben. Weil sie selber vielleicht auch gar nicht so krass in diesem Spiel involviert sind. Für die ist das ein weiteres, weiß ich nicht, Titan Clash, Shadows of Champions, ich weiß gar nicht, wie die ganzen Shadow Legends sponsert alles. Ja. Und so ist Magic Arena aktuell ja auch.
Genau, und das ist halt, das schwingt halt immer so dabei. Also wir müssen natürlich jetzt noch abwarten, das war jetzt so Mr. Beast, sage ich jetzt mal bisher, wo es halt so ein bisschen iffy war, ein bisschen problematisch war. Vielleicht hast du jetzt halt wirklich ein bisschen mehr Involvierung, vielleicht erhofft man sich da halt auch irgendwie mehr. Und das ist halt so das Ding, keine Ahnung, ich finde, also es muss jetzt auch schon wirklich was kommen und diese Sachen müssen halt auch wirklich sehr gut sein, einfach damit ich halt sehe, okay, das lohnt sich. Obwohl immer noch ein Teil von mir glaubt, dafür hätten wir trotzdem Early Access Streamer Events haben können.
Und weil, mehr, und mehr.
Ja, yeah, genau. Und ja, ich weiß nicht, ich habe letztens, ich glaube gestern oder vorgestern oder so, habe ich noch den MTG Goldfish Podcast gehört, wo sie einen Pro-Player da hatten, der dann auch ein bisschen von MPL und so gesprochen hat. Und zum Beispiel, was er gesagt hat, ist, er hat das Gefühl, als Spieler ist das Timing von den Turnieren, das war ein großer Kritikpunkt von uns, dass sie immer quasi kurz am Ende oder kurz vor einem neuen Set rauskommen. Er hat halt den Eindruck, dass sie halt so getimt wurden, um halt Werbung für die Spoiler-Season zu machen.
Mhm.
Was aus marketingtechnischen Gründen vielleicht Sinn macht, aber halt für die Spieler komplett irrelevant ist, weil teilweise hatten wir Turniere, wo direkt der Tag danach wurden Karten gebannt. Dann hatten wir Turniere, wo direkt danach quasi ein neues Set rauskommt und die Decks sind sowieso egal. Ja. Und darüber liegt halt noch, dass sowieso alle die gleichen Decks spielen. Und das hat jetzt vielleicht nicht direkt was mit dem Projekt jetzt zu tun, worüber wir jetzt eigentlich reden. Aber ich finde halt, da ist halt ein gewisses Ungleichgewicht. Das ist fast so, wie wenn man die Kartenqualität in Boostern immer schlechter sieht und gleichzeitig kommen immer mehr Secret Lairs. Das sind einfach so Verschiebungen, wo man einfach merkt, okay, der Fokus wandelt sich jetzt gerade entgegen der eigentlichen Kundschaft, die das Ganze irgendwie am Laufen hält. Und klar, wir sind auch selbst Content Creator, aber selbst da würde ich halt auch sagen, okay, wenn ich persönlich verzichten könnte, um dass wir großartige Turniere bekommen, würde ich das instant tun.
Ja,
also auch. So viel wert ist mir keine Werbekampagne, dass wir das jetzt nicht bekommen. So.
Das ist ja das, was ich aktuell ja auch immer wieder auch sonst wo bei anderen Podcasten auch schon, bei anderen Videos und weiter immer drunter geschrieben habe und auch mit den Leuten schon viel geredet habe. Ich sehe aktuell Parallelen zu ganz vielen anderen Franchises und Marketing-Sachen.
Mhm.
Aktuell zum Beispiel, ich weiß, heute nennen wir ein bisschen andere Sachen, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Wenn man zum Beispiel Lego nimmt, die genau dasselbe Prinzip fahren, mit haufenweise komischen Franchise-Sachen, mit immer wertloserer Qualität, und immer teureren Preisen. Ja. Hauptsache, da steht dann irgendwie, keine Ahnung, Star Wars oder Harry Potter drauf oder so. Und wenn man jetzt dann Magic damit vergleicht, es ist nicht so viel anders.
Stimmt, das hat so ein bisschen quasi, sie bilden das System und dann die anderen Franchises kommen so ein bisschen mit drauf.
So, ja, dann kommen halt diese ganzen Neukunden, die halt, also Lego ist ja dafür bekannt, dass die sich nur noch um Neukunden kümmern.
Ja.
Und das packt Wizards ja auch mittlerweile.
Ja, leider. Also ich hoffe halt immer noch so ein bisschen, dass da am Ende des Tages vielleicht dann doch nochmal so eine News kommt, wo man sagt, und vor allem die ganz große Hoffnung, wenn halt Corona wieder abläuft, und das würde ja sogar schon, wenn es nur in Amerika wäre, würde es ja auch schon ein gutes Zeichen sein, wenn man da sagt, okay, es gibt wieder Paper-Turniere, es gibt wieder klassische Pro-Tours oder sowas in der Art. Da sind wir jetzt mal quasi wie in Europa sogar noch ausgeschlossen. Aber selbst wenn man das nur wieder auf Twitch sehen könnte oder das wäre halt mal ganz nett.
Ja.
Und wie gesagt, das ist jetzt gerade ein bisschen unfair diesem speziellen Event entgegen, aber es steht halt für so vieles, was gerade bei Wizards of the Coast halt falsch läuft. Und das ist halt ein bisschen was ich halt traurig finde, dass wir das irgendwie jede Woche wieder sagen müssen, dass uns so ein bisschen der Support fehlt für die etablierten Leute. Und damit können wir ja quasi schon direkt zum nächsten Thema kommen.
Was ja auch ein Turnier im Endeffekt ist.
Genau. Arena Opens finden nämlich wieder statt, und zwar die monatlichen, oder eigentlich ist es nicht regulär, weil es ein paar Monate das auch nicht gab, aber jetzt haben wir quasi 2 Monate hintereinander, haben wir eine Arena Open, was quasi open, also offene Turniere sind, wo jeder einfach dran teilnehmen kann und ein bisschen Cash gewinnen kann im besten Fall, finden statt vom 8. Mai bis zum 9. Mai an dem Wochenende. Wieder eine Zweitagesstruktur, also die das vom letzten Mal schon kennen, die wissen da, was ich meine. Am ersten Tag qualifiziert ihr euch quasi mit 7 Wins, beziehungsweise 4 Wins, je nachdem, ob ihr Best of One oder Best of Three spielt, für Tag 2. Und am Tag 2 spielt ihr Best of Three mit, wo ihr dann mit 7 Wins $2,000 gewinnen könnt, mit 6 Wins $1,000. Und alles andere darunter sind dann heftige Gem-Preise, die man da potenziell gewinnen kann. Genau, raus ist man am ersten Tag, wenn man bei Best of One 3 Losse hat, wenn man bei Best of Three, wenn man 1 Loss hat. Also wenn ihr ein Match verliert, seid ihr quasi draußen. Um dran teilzunehmen, müsst ihr 22.500 Gold zahlen oder 4.500 Gems. Und das habe ich mal umgerechnet. Ungefähr, also wie ich gerechnet habe, ich habe quasi das günstigste Paket genommen, habe da den Gem-Preis quasi ausgerechnet, wie viel Euro das wäre. Und das dann auf 4.500 Gems, das sind ungefähr 30 Euro. Wenn ihr größere Bundles kauft, ist das ein bisschen besser. Aber sagen wir mal 30 Euro der Einfachheit halber.
Ja.
Das ist jetzt quasi so ein offenes Turnier, was jetzt bald kommt. Das Format, ein bisschen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Strixhaven Sealed. Ist jetzt Sealed ein kompetitives
Magic-Gathering-Format? Anscheinend. Sealed ist, glaube ich, das, was sie irgendwann noch anstreben müssen.
Ja.
Weil das Draften auf Arena wird meines Empfindens nach, auch wenn das Draften immer mehr Spaß macht, aber das Draften an sich ist immer weniger kompetitiv.
Ja.
Also mir fehlt immer noch ein Best-of-Three-Draft.
Ja.
Also es tut mir leid, aber das fehlt mir einfach.
Also ich glaube, es gibt Best-of-Three-Drafts, aber halt dann nicht, oder es gibt dann Traditional,
nicht als Ranked.
Primier, oder nicht als Ranked.
Ja, ja, genau. Und das ist halt was, wo ich jetzt so, Und Sealed ist anscheinend jetzt ein Ding. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Es ist ja nicht nur Strixhaven Sealed, sondern es ist ja, das erste war jetzt Standard.
Genau, das erste war Standard, das zweite ist Historic.
Das dritte war Kaltheim Sealed und jetzt haben wir schon wieder Sealed.
Eben, und das ist halt es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es cool, theoretisch neue Leute auch mit rein ins Boot holen zu können. Das ist halt so ein bisschen das Äquivalent zu, wenn man im Grand Prix halt einen Draft mitmacht, so ein Side-Event, kann man quasi immer noch coole Gewinne einheimsen, auch wenn man jetzt nicht das passende Deck dabei hat. Auf der anderen Seite fehlt halt schon ein bisschen wieder der Standard-Historic-Support, der ja eigentlich so der treibende Faktor ist, wo man Arena spielt, oder?
Ja.
Man will ja eigentlich auf der Ladder hochkommen, man will irgendwann MPL-Member werden und das wirst du halt nicht durchsealed.
Wenn das so funktioniert.
Wenn das so funktionieren würde, theoretisch.
Genau. Was ich halt super interessant finde, ist, dass ein Sealed automatisch auch Leute belohnt, die mehrfach in das Turnier einsteigen wollen.
Ja.
Bei einem Draft muss ich einen langen Draft-Prozess machen. Ich muss eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde bis Stunde einplanen, um mein Deck zu draften, zu bauen und zu machen und zu tun.
Ja.
Sealed, ich drücke drauf, habe ein bisschen Gold verloren, kann direkt mein Deck bauen, verliere die erste Runde. Und überlegen mir dann, ich kann mit Gems noch eine zweite Runde spielen.
Ja.
Und es ist viel einfacher, einfach zu sagen, buy in now, als wenn man sagt, okay, aber dann muss ich draften, dann kriege ich vielleicht nicht das Deck, dann muss ich da was machen. Und das ist dann halt schon was anderes tatsächlich, finde ich.
Naja, das stimmt. Ich finde halt auch, also das ist halt dieser Trick mit den Gold-Gems-Preisen natürlich, dass man nicht das 1:1 in Euro umrechnet. Und als ich es umgerechnet habe, habe ich gedacht, 30 Euro ist schon happig. Das hat man natürlich viel. Schon für Also für wirkliche Paper-Turniere hat man natürlich auch schon so den Preis auch, glaube ich, ausgegeben.
Ja, auf dem Grand Prix.
Ja, ja, genau.
Aber sonst nein. Also ich glaube, so die normalen Turniere, auf denen ich meistens war, waren so 15 Euro.
Ja, ja. Das sind dann die kleineren, sag
ich. Genau, jetzt mal. Und ich glaube, auf der Card Market Series waren es, glaube ich, auch 25 oder 30 genau, Euro.
Daran hat sich bei mir orientiert, weil
genau, das große ist. Genau, die größeren sind. Und beim Grand Prix sind auch die Side-Events und weiter alle mit 30 Euro. Genau. Und das ist schon aber trotzdem eine Menge Geld. Ja. Aber wir wissen ja alle, Arena ist halt nicht günstig.
Und das Ding ist halt, also das ist auch so ein allgemeines Arena-Ding, diese Gem kosten sie ja dann nur theoretisch 30 Euro. Ja. Denn eigentlich bezahlt ihr quasi mehr, habt dann aber auch noch Gems übrig und die könnt ihr ja theoretisch dann in zweites, aber dann gibt es kein passendes Bundle, um das ihr dann instant zweimal teilnehmen könntet, also glatte 60 Euro ausgibt. Dementsprechend seid ihr auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig. Optimalerweise habt ihr vielleicht ein bisschen noch was auf Seite gelegt und ihr könnt dann daran teilnehmen.
Oder ihr habt Gold.
Gold, genau. Aber dann auch mit 22.000.
Das ist halt auch echt viel.
Also ich komme, glaube ich, auf der Woche so ungefähr auf 5.000 Gold, wenn ich aktiv spiele. Und das
ich reicht so auf 500. Ja,
ja. Und das ist halt so das Ding, keine Ahnung, ich versuche das dann immer in Quick Drafts auszugeben, weil das ist so der beste, wo du dann die Gold wiederum in Gems umwandeln kannst und so kommst du dann an irgendwann größere Sachen.
Du musst halt eine Menge Zeit investieren.
Genau, und ich glaube, man muss halt wirklich den Preis fast noch einen Tacken höher ansetzen, damit das quasi dem gerecht wird. Und das ist halt so die Frage, wenn man wirklich 30 Euro ausgeben für ein Online-Turnier, wenn man für ein vergleichbares Paper-Turnier 15 oder 30, also 25 Euro ausgeben
würde. Ja, aber Paper gibt es halt nicht. Das muss man leider sehen. Und der Preis bei einem Paper-Turnier, wenn du halt 15 bis, sagen wir mal, 20 Euro Eintritt hast, ist halt auch nicht irgendwie 1.000 Dollar oder 2.000 Dollar, sondern halt 80 Euro, 100 Euro vielleicht. Ja. Und das ist schon ein krasser Unterschied. Also 1.000 Dollar lockt halt Leute. Ich habe jetzt die Zahlen zum Beispiel nicht gesehen, was jetzt letzte Woche war mit dem Mr. Beast Event. Aber da wird wahrscheinlich auch unendlich viele Leute gespielt haben.
Ja, ich glaube auch.
Weil das sind einfach Zahlen, die locken Leute.
Ja, das stimmt. Das ist halt auch wirklich so das Ding. Also ist das was für dich? Würdest du daran teilnehmen?
Nee, ich habe noch nie an den Dialen teilgenommen. Einfach aus dem Grund heraus. Es ist Standard beim ersten Mal so, da habe ich eh keine Arena gespielt.
Ja.
Historic kann ich mir nicht leisten. Kaltheim Sealed fand ich einfach nicht interessant genug. Ja. Und ich habe auch gar nicht das Gold, geschweige denn die Gems dafür.
Genau, bei mir ist es halt auch so, für mich, also ich sehe schon, dass man theoretisch das gewinnen könnte. Ich sehe das aber bei mir nicht. Ich glaube, dafür bin ich halt einfach kein gut genuger Spieler.
Klar, da gibt es andere Leute.
Genau, Sealed hat natürlich so ein bisschen diese Würfelkomponente. Wenn du einen Wahnsinnspool aufmachst, dann kannst du natürlich da durchhauen. Aber wie wahrscheinlich ist das, dass du das an Tag 1 und an Tag 2 hast? Und man kann natürlich man kann so häufig, wie man will, an Tag 1 teilnehmen.
Ja.
Aber Tag 2 hat man ja wirklich dann nur die eine Qualifizierung.
Nur die eine Chance, ja.
Selbst wenn man mit dem gleichen Account sich mehrmals hat eingeschreiben lassen für Tag 2. Also man hat nur eine Qualifikation und dann nicht 5 oder so.
Also mehrere Accounts machen.
Theoretisch, ja. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, weil von den AGBs her darfst du ja nur einen Account.
Ja, ja, natürlich, haben, ne? Aber
und halt, du
bist auch ja mehr Scherz gemeint. Nee,
weil ich war gerade wirklich am Überlegen, weil das wäre ja wirklich eigentlich eine interessante
Möglichkeit. Ja, aber du darfst es nicht. Also du darfst tatsächlich, du hast nur einen Wizards-Account und keine zwei. Und
das stimmt, schade.
Ja, apropos Wizards-Account.
Wir haben jetzt die ersten Zahlen auf dem Tisch liegen, beziehungsweise nicht wir, sondern die Investoren in Wizards of the Coast, beziehungsweise in Hasbro. Und das ist momentan, also diese Quartalsmeetings haben wir eigentlich immer. Also jedes Quartal wird kurz abgerechnet und geguckt, wie ist es gelaufen, sind die Revenues, also die Einnahmen, sind die hoch? Wie sieht es mit dem Wert aus? Geht man da immer weiter hoch? Und haben im letzten Jahr sehr viel darüber berichtet, dass sich das ja über das Jahr verteilt verdoppelt hat. Was Wizards of the Coast quasi wert ist oder wie hoch die Einnahmen halt sind, die sie generieren. Und jetzt haben wir quasi das erste und beziehungsweise andersrum. Das hatte zur Folge, dass Wizards of the Coast unter Hasbro eine eigene Division wird. Einer von dreien. Also ein richtig großes Tier. Die machen jetzt auch nicht nur quasi Magic the Gathering, sondern halt auch Dungeons and Dragons. Und ich glaube auch mehr und mehr so diese digitale Sparte von anderen Franchises auch.
Mhm.
Und jetzt haben wir quasi das erste Mal einen Strich drunter gemacht und haben geguckt, wie es halt da aussieht. Da hatten wir halt quasi dieses Quartalsmeeting, was angeleitet wurde von Brian Goldner, der CEO von Wizards of the Coast. Name, kennst du den?
Nee, gar nicht.
Man kennt so Mark Rosewater und Gavin Verhey,
nicht
Brian Goldner. Und der sagt mit stolzer Brust, dass die Einnahmen über den Winter um 15% gestiegen sind. Was ja großartig ist, auf jeden Fall. Er betont auch, dass Kaltheim laut ihm das größte Winterset denn je sei. Also wörtliches Zitat, nicht, dass sie mit Zahlen belegbar werden. Ja. Aber Kaltheim hat sich anscheinend sehr gut verkauft. Das ist, glaube ich, das, was wir mitnehmen.
Okay.
Das gleiche gilt für Dungeons & Dragons, was halt auch ganz gut auf jeden Fall ankam. Er sagt nochmal in Bezug, weil er dann nochmal gefragt wurde im Sinne von, ob sich denn der digitale und der Tabletop-Markt von Magic nicht kannibalisieren würde, sagt er, das tun sie nicht. Tatsächlich, Magic Arenas Einnahmen im Speziellen sind um 24% gewachsen und er führt das darauf zurück, dass es auf den iOS- bzw. Android-Release von Magic Arena zurückzuführen ist. Ja, klingt doch erstmal ganz gut, oder?
Ich möchte da so viel reinhaken. Natürlich kannibalisiert sich Magic Arena nicht mit Tabletop. Es gibt kein Tabletop.
Ja, momentan wirklich nicht.
Momentan halt wirklich nicht. Und jetzt muss man halt überlegen, was das bedeutet, dass sie jetzt nochmal um 15% draufgelegt haben. Sie haben ja ihre Einnahmen schon im letzten Jahr verdoppelt.
Genau.
Und jetzt kommt nochmal von diesem Verdoppelten, also praktisch die Zinseszinsen, nochmal 15%.
Ja,
das ist wahnsinnig viel, wo ich halt sage, boah, what? Also mit Kaltheim haben wir gefühlt einen Kamigawa 2.0.
Ja.
Niemand will die Booster haben, die Dinger sind nichts wert und die Karten daraus kriegst du hinterhergeschmissen. Wie zur Hölle soll sich das Ding gut verkauft haben? Wie zur Hölle soll das 15% Revenue obendrauf gekommen sein? Das ist unendlich. Natürlich geht da halt diese 24% Marktanteil mit Arena und so mit rein.
Nee.
Klar. Aber oh.
Das ist schon krass auf jeden Fall. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es halt auch, also ich habe jetzt keine Vergleichszahlen, wie es im letzten Winterquartal war, aber klar, wenn du diese große Umstellung hast und wenn jetzt auch Wizards of the Coast mehr zur Verfügung steht, was Marketing angeht und so weiter, und da gab es ja schon viel, was in der Zeit jetzt angekündigt wurde. Wir haben halt natürlich Secret Lair, wir haben natürlich hier Universes Beyond Ankündigungen, was natürlich dann auch so ein bisschen in, also was da ja auch mit reingeht, ist ja dann Aktienpreis und so weiter, wenn dann Shareholder mit reinkommen und so weiter.
Timespire Remastered
hat sich natürlich, ist ja weggeflogen aus allen Regalen, schneller denn je. Immer noch Collectors Booster, Set Booster etc. Ich glaube, das ist unabhängig davon. Also ich glaube schon, dass sich Set Booster von Kaltheim äußerst gut auch verkauft haben über die Zeit. Also
auf jeden Fall besser als die Draft Booster, aber das ist nicht schwierig, weil Draften ist halt aktuell kein Ding.
Eben.
Und die Set Booster haben sich langsam evaluiert. Also ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, weil gefühlt mochte die niemand.
Ja.
Und jetzt so langsam, aber sicher haben die Leute verstanden, wie ein Set-Booster funktioniert, haben Spaß und kaufen auch wieder mehr.
Ja.
Aber trotzdem gilt halt Kaltheim als eines der schlechtesten Sets. Vor allem, wenn man jetzt überlegt, dass das letzte Set in demselben Slot Theros Beyond Death war.
Oh, ja, stimmt.
Das ist derselbe Slot.
Ja.
Und Theros Beyond Death, muss ich sagen, allein mit Croxa und Uro hat sich halt so gut verkauft, eigentlich.
Ja.
Auf der anderen Seite musst du jetzt auch überlegen, die Zahlen, die dieser Mensch hat, sind andere als die zum Beispiel ich sehe oder die jeder von uns sieht, weil wir sehen ja nur das, was bei uns ankommt.
Genau.
Das, was bei uns ankommt, ist für Wizard vollkommen irrelevant. Die sehen nur, was die an ihre Distributoren und an Amazon verkaufen, um da eine kurze kleine Haken reinzuhauen.
Ja. Diese Amazon-Geschichte ist auf jeden Fall eine
schwierige. Das geht gar nicht.
Ja.
Aber auch das zählt damit rein, weil für die Leute, die es nicht wissen, gerade in Amerika ist es so, dass Wizards of the Coast anfängt, an Amazon-Karten Displays zu verkaufen.
Amazon, wer es nicht kennt, das ist ein Online-Händler.
Genau. Und diese Paletten werden dann halt von Amazon vertrieben.
Ja.
Und da ist dann kein Zwischenhändler.
Ja.
Normalerweise funktioniert so, Wizard of the Coast verkauft dann einen Zwischenhändler, der dann an die Local Game Stores verkauft.
Ja.
Blackfire, Heo, wie sie alle heißen.
Mhm.
Und dieser Zwischenhändler, sag ich mal, dieser Distributor, braucht natürlich Geld dafür. Der kriegt Geld dafür. 20%, 30%, was auch immer. Wenn ich jetzt überlege, ein Display kostet, sagen wir im Durchschnitt 100 Euro, damit wir es einfach rechnen können, dann hat man das im Einkauf für 70 Euro. Mhm. Dann hat der Distributor so das eingekauft für so 50 Euro.
Mhm.
Das heißt, Wizard of the Coast verkauft das Ding für 50.
Und am Ende kommt da 100 bei rum.
Richtig. So, wenn der Wizard of the Coast jetzt selber bei Amazon verkauft, dann verkaufen die das wahrscheinlich so für 80, 90. Zack, haben sie einen Gewinn.
Ja.
Und wenn das mehrfach passiert, dann ist das kein Wunder, dass Zahlen so hoch gehen. Das kommt ja noch dabei.
Eben. Und das ist halt, das sind halt so viele Sachen, wo ich glaube, wo es halt auch irgendwo, also man sagt immer so, Hasbro ist gierig und so weiter und so. Das stimmt halt auch irgendwo in gewisser Weise, dass halt solche Sachen halt dazwischen. Also dass du halt über Amazon die Sachen günstiger oder eher zum Marktpreis kriegst, obwohl es ja keine MSRP mehr gibt.
Oder sie überhaupt bekommst.
Genau, oder überhaupt bekommst, genau. Dann gibt es aber auch noch die unverbindliche Preisempfehlung, die weggefallen ist, was natürlich auch einen Grund hat, quasi Informationen den Kunden vorzuenthalten, was ja immer schon shady ist, wenn das Leute machen. Und dann, wie gesagt, bei Arena haben wir eben noch oder dann vorher noch gesagt, dass es halt dann mit diesen Euro in Gold und Gems diese Unterteilung dann gibt. Und das ist halt natürlich eine klare Mobile-Lootbox-Strategie, wie man halt bei, weiß nicht, Raid Shadow Legends oder anderen Gotcha-Games oder Online-Casinos das irgendwie halt kennt, dass durch diese Konvertierung in andere Currencies, die halt beliebig sind, die auch variabel sind, wie viel wert ein Gem zum Beispiel ist, je nachdem, was für ein Paket du kaufst, das halt einfach mehr und mehr verschleiert. Und das merke ich halt, das kommt bei mir jetzt auch mehr und mehr an, dass halt immer mehr so die Preise verschleiern und so ganz, ganz nebenbei die Sachen auch teurer werden. Also auch Secret-Lehrprodukte, klassischer Fall, was wir eben hatten, ne? 5 Basic Lands, irgendwie vorher, was waren es, 20 Euro oder was?
25 Euro, glaube ich.
25 Euro, jetzt halt 35 Euro. So. Ja. Und das sind halt dann so Sachen, okay, da kannst du es ja noch wenigstens einigermaßen vergleichen, aber dann heißt es ja, okay, aber hier haben wir ja auch Foil drin, Set-Booster.
Stimmt, die Dinge waren voll.
Ach so,
die, die 5 Godzilla Lands.
Ja, ja, genau. Das sind halt dann so Sachen, das verschwimmt irgendwie. Oder genauso wie Collectors Booster. Mhm. Ist, glaube ich, auch ein riesen Kassenschlager, weil halt einfach Leute, die halt gerne was öffnen, die Sammler halt eben, so ein Ding sich auch für 320 Euro holen. Auch wenn ein normales, auch wenn es jetzt, sage ich mal, wertemäßig jetzt nicht so viel Sinn macht.
Wenn man es jetzt mal auch mal richtig überlegt, allein die Collector Booster, der Preisaufwand, einen Collector Booster herzustellen, ohne dass ich jetzt Ahnung davon habe, was in Katamundi läuft, muss ich sagen, ich glaube, ein Collector Booster ist billiger herzustellen wie ein Draft Booster, also ein Draft Display.
Ja.
Und die Collector Booster verkaufen sich halt für das Dreifache, Vierfache von einem Draft Display. Und das sind noch weniger Karten.
Mehr so als Zehnfache.
Und das ist halt echt, also das ist halt das unter aller Sau, was das angeht. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, diese Wertsteigerung der Produkte ist etwas, was eben genau den Spielern zugute auch bekommt, weil dadurch können eben Wizard of the Coast und auch Hasbro Magic stärken.
Ja.
Wenn es jetzt so wäre, dass die Produkte immer teurer werden, die Produkte immer schlechter werden und Wizards auch noch Geld verdienen würde ohne Ende, dann würde ich mir Sorgen um unser Spiel machen.
Ja, das stimmt.
So mache ich mir Sorgen nur um die Qualität unseres Spiels.
Eben. Und das ist halt, aber gut, diese Unterteilung in verschiedene Booster, das hast du ja in deinem Video damals auch ganz gut gesagt. Versuch mal aufzuzählen, was halt in einem Set-Booster drin ist, im Gegensatz zum Collector-Booster und zum Draft-Booster. Beim Draft-Booster kriege ich es, glaube ich, noch einigermaßen hin. 10 Commons, 3 Uncommons und eine Rare und dann Land. So ungefähr. Und bei Set-Booster wird es schon schwierig, weil da hast du dann, okay, thematisch passende Commons und Uncommons in der einen, dann ein Head-Turner-Slot, dann Möglichkeit auf 5 Rares oder so. Und Collector-Booster habe ich schon
ganz gut. Du hast noch das Printing vergessen. Du hast ja noch eine Art-Karte
drin. Ja, genau, eine Art-Karte ist drin, die in der Regel
wertvoll. Eine feste Foil, 25% der Zeit eine List-Karte.
Ja.
Und dann kommst du zu den.
Aber das ist halt eine ähnliche Strategie wie bei den Gems, dass es halt einfach verraschend ist, was für ein Produkt du einfach Geld ausgibst.
Ja, das stimmt.
Und das ist halt einfach was halt äußerst gefährlich ist, weil es halt wieder so eine Sache ist, von wegen, die Kunden sind eigentlich, also da ist gar keine Frage mehr, ob sie kaufen oder nicht. Sie wollen es halt so verschleiern, dass sie auf dem Weg des Kaufens noch so viel Geld wie möglich da lassen.
Genau.
Also macht man halt über verwirrende, also ich glaube, der Inhalt von Collector Booster hat sich auch seit den Throne of Eldraine Collector Booster auch schon mal
ganz
verändert.
Ganz hart.
Und jetzt geändert. Haben wir auch quasi japanische alternative Sachen drin und so weiter.
Stimmt, ja, ein ganz neues Strixhaven. Plus ja noch verschiedene Art Foils. Plus noch, wir haben ja mit praktisch dem Einstieg in Collector Booster haben wir auch diesen Alternate Frame bekommen. Genau. Das gab es vorher nicht und wirklich.
Dann gibt es noch Foil, Edged Foil.
Dann gibt es noch Full Art, Non-Full Art. Ja. Dann, wie gesagt, Alter Art. Also eben. Voll, Non-Foil.
Eben, und wenn man halt wirklich auf das Geld achten möchte, dann muss man halt einfach genau hingucken, für was man ausgeht und im Zweifel gar keine Booster kaufen.
Also das ist leider Gottes einfach der Weg, glaube ich. Also,
aber wie du schon sagst, es ist ja eigentlich schon ganz gut, dass es zumindest in eine Richtung geht, dass das Ganze sich zumindest zu lohnen scheint.
Ja.
Immer noch mit der Hoffnung, dass vielleicht mal was bei rumkommt.
Ja, genau. Also die Spieler wieder das nächste, was jetzt wäre die Qualität der Karten wieder zu erhöhen.
Das stimmt, ja. Aber ich würde sagen, kommen wir schon mal zum nächsten Punkt, beziehungsweise zum Ask Us Anything hier bei Radio Ravnica, das Format oder unsere kleine Ecke, wo wir eure Fragen beantworten. Wenn ihr eure Fragen für den Podcast beantwortet haben wollt, kommt in Discord, stellt da in Ask Us Anything Thread, wie auch immer, eine Frage. Und da würde ich gerade mal kurz eben reinschauen, was wir da denn für eine Frage bekommen haben.
Genau.
Und zwar fangen wir an, Witch 667. Mich würde völlig off-topic mal interessieren, was für ein Tattoo du auf dem Oberarm hast, @Gamery. Also ich Das ist mein erstes und einziges Tattoo, was ich bisher habe. Und es ist ein quasi oberarmfüllender Wolf mit einem Schwert im Mund. Und der, ja, der Experte im Videospiel und gerade was japanische Rollenspiele angeht, wird wissen, dass das Sith von Dark Souls sein soll. Ich kann mal hier ein Bild einblenden vielleicht, wenn ihr das jetzt als YouTube guckt. So sieht es quasi in ganz aus. Man sieht das halt immer nur so halb, weil ich meistens ein T-Shirt dran trage. Also
jetzt gerade halt nicht, wo du mal gerade flexen kannst.
Genau, jetzt gerade habe ich es nicht. Ich hätte auch irgendwie mich besser vorbereiten können. Aber ja, das ist ein Wolf mit einem Schwert im Mund und angelehnt, es ist nicht hundertprozentig Sith von Dark Souls, aber er ist daran angelegt auf jeden Fall, weil es mein Lieblings-Endboss, glaube ich, aus der ganzen Trilogie ist. Hast du Dark Souls gespielt?
10 Minuten.
Okay. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist sehr, sehr cool. Aber ja, danke für die Frage auf jeden Fall. Ich hoffe, das konnte ich gut beantworten. Hast du Tattoos?
Nein.
Okay. Dann war das eine sehr einseitige
Frage. Ja, sehr einseitig war es, aber kein Problem.
Okay.
Dann gibt es eine Story hinter dem Tattoo?
Ich habe sie ins Aachen stechen lassen, bin da extra zum Tätowierer, wo mein Onkel und mein Bruder sich vorher tätowieren lassen, hingegangen, habe da, glaube ich, gefühlt 1,5 Jahre auf einen Termin gewartet und dementsprechend war ich dann sehr froh, als ich dann runtergefahren bin und man ist ja danach immer so ein bisschen benommen, gerade bei so einem großen Tattoo war ich dann schon ein bisschen wackelig auf dem Bein hinterher, weil es hat auch 5 bis 6 Stunden, glaube ich, gedauert.
Okay.
Und krass. Bevor ich dann von Aachen wieder alleine quasi zurückgefahren bin, habe ich dann erstmal noch in einem Schwabach so ein Teilchen gefuttert, damit ich ein bisschen Zucker wieder im Blut hatte. Aber ja, viel mehr steckt auch nicht hinter. Ich will seit gefühlt 10 Jahren, oder mittlerweile ist es auch schon praktisch 10 Jahre. Dieses Jahr wird es praktisch 10 Jahre. Wollte schon immer mal noch ein weiteres Tattoo holen, aber irgendwie war nie das Geld da. Und gerade wenn man in dem Bereich große Tattoos bleiben möchte, wird es sehr schnell sehr teuer.
Sehr schnell sehr teuer, ja, auf jeden
Fall. Was haben wir denn für die nächste Frage?
Ja, also von Vikenshin, der hat uns erstmal gefragt, ob wir die alten Lassen schon weg haben. Ich glaube an Fragen, ich glaube ja.
Ja, wir sind sehr, sehr gut, was Fragen angeht. Also deswegen, wenn ihr eine Frage habt, kommt die eigentlich relativ akkurat
immer rein. Zügig und deswegen auch, wie gesagt, immer wieder nochmal danke, dass ihr so viel aktiv Fragen stellt und dass wir das hier einfach so durchziehen können mit dem Ask Us Anything. Das ist sehr, sehr cool.
Ja.
Und ich hoffe für euch auch. Und ja, um was abseits von Körperbemalung zu fragen, gegen was für Decks hasst ihr es, gepairt zu werden? Gegen welche Decks spielt ihr hingegen gerne? Oder liegt es einfach an den Spielern und nicht an dem Deck?
Das ist interessant. Also ich merke jetzt gerade auf Arena, dass mich Mill-Decks mega nerven. Das ist halt wirklich so ein Ding. Mild ist immer was wollen neue Spieler oder relativ frische Spieler wollen immer, dass es funktioniert. Und jetzt, wo es mal funktioniert mit dem Demir Rogue Stack im Speziellen, ist es so unfassbar nervig, weil nichts ist nerviger, alles weggecountert zu bekommen und eigentlich nur noch dein Deck quasi wegzuschmeißen. Mhm. Und wenn man halt nicht das Mild Deck ist, ist es halt nicht halb so witzig. Und ich meine, bei janky Mild Decks, ich weiß nicht, ob Modern Mild ein Ding ist oder so, aber wenn man es da probiert, dann ist es ja wenigstens noch so ein Ding so, okay, der Müllspieler hat mal gewonnen. Das ist ja mal ganz nett. Aber wenn das halt dominiert, ist das ultra nervig.
Findest du? Ganz krass. Ich habe damit eigentlich nur ein Problem. Aber gut, ich spiele ja auch nur das Cycle-Deck. Ja. Und dann halte ich einfach 2 von den Dingen, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, diese Spells.
Meinst du Zenith Flare?
Zenith Flare, genau. 2 Stück davon und dann lasse ich den nicht halt runterbilden. Dann machst du einen Turn Zenith Flare, er kontert den, gehe ich meinen Turn so Zenith Flare und hab gewonnen. Also ist bisher ganz okay gelaufen.
Muss man Nutzen draus
schlagen. Ja, genau. Muss man Nutzen draus schlagen, dass Leute das spielen.
Ja.
Ich glaube, bei mir gibt es wenig Hass-Decks. Also eigentlich fast gar nichts. Ich liebe Magic, ich liebe jede Strategie in Magic. Ja. Ich habe auch fast jede Strategie schon gespielt.
Und, aber wann concedest du zum Beispiel jetzt in einem Control-Match? Wenn du das Control-Deck, ist es jetzt recht unwahrscheinlich, weil die Formate, da kennst du eigentlich alle Decks, aber sagen wir mal, du würdest ein neues Format spielen und du würdest gegen Control-Deck spielen, wo du nicht wüsstest, wie es gewinnt. Würdest du quasi schon aufgeben, wenn du kaum noch Action auf der Hand hast, auch wenn du jetzt noch nicht die Win-Condition gesehen hast, oder würdest du quasi trotzdem versuchen, weiter zu spielen, weil irgendwie kann man sich noch rumschlagen?
Es gibt, kommt immer die Frage, was für ein eigenes Deck ich spiele.
Ja.
Wenn ich natürlich so ein Mono-Rot-Agro-Deck spiele oder wirklich ein Agro-Deck, dann würde ich relativ schnell conceden, um möglichst Game 2 und Game 3 rumzukriegen, weil ansonsten schaffe ich es von der Zeit her nicht.
Stimmt.
Und wenn ich mich an Zeiten erinnere von Dominaria, wo die Win-Condition von Blau-Weiß war, ich nehme meinen Teferi und lege ihn als drittunterste Karte auf mein Deck.
Genau.
Und das mache ich jetzt 4 Mal, dann gehst du Deck out.
Ja.
Das war nicht so geil.
Das war
und bis man die Win-Condition gesehen hat, ist es dann auch zu spät, Game 2 oder Game 3 zu spielen.
Das stimmt.
Und deshalb... Ja, aber so wie gesagt, Hass-Match-Ups habe ich nicht. Also ich habe damit wenig Probleme. Weil ich, wie gesagt, ich spiele fast jede Strategie, ich mag fast jede Strategie, ja. Ich mag halt Magic. Das, was ich nicht so mag, sind Menschen. Das ja. Ist in einem Social Game ziemlich, ziemlich interessant. Aber es gibt halt auch wirklich, das kommt auch der zweite Teil. Bei mir liegt es teilweise oft am Spieler. Also wenn echt? Ich, wenn ich so Menschen habe, die halt so, ja, ich mach mal das und ja, was kann die Karte noch machen? Mhm. Und du denkst, ich habe dir die dreimal vorgelesen. Ja. Da ist ein Brainstorm, das kennt man doch. Irgendwann geht mir dann einfach die Geduld flöten.
Ja.
Und gerade wenn es dann in die Richtung geht, so, ja, soll ich was machen? Und du weißt ganz genau, der Spieler...
So Trödler halt.
Ja, ja, da kriege ich ein bisschen ein Raster.
Ja.
Aber ganz schlimm ist es dann, wenn es wirklich pure Unwissenheit ist. So nach dem Motto, ey, yo, ich habe mir das Deck gerade eben zusammengekauft.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, wie man ein Deck mischt. Lass mal Magic spielen. Also da muss ich halt sagen, so, man kann zumindest ein paar Runden Arena spielen. Ich erkläre Anfängern gerne das Spiel, das ist gar kein Problem. Aber wenn dann Leute ankommen und sagen, yo, hier ist mein Deck, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, weisen Worten damals mit dem Drucker-Go-Video, was ich gemacht habe, wo es einfach darum ging, so Leute kennen ihr Deck nicht.
Ja.
Und das stört mich, wenn Leute nicht wissen, was ihr Deck tut.
Ja.
Weil das zeigt auch einfach, dass sie sich nicht mit dem Deck auseinandergesetzt haben.
Ja, bei mir geht's, glaube ich, bei mir nerven mich eher die Leute, die in die andere Richtung gehen, die so nicht mal. Du hast ja wenigstens noch so einen Ansatz, wo es mehr so ist, okay, so einmal erkläre ich es dir, das zweite Mal ist es deine Schuld.
Mhm.
So, das kann ich absolut respektieren. Aber ich finde halt dann auch so Leute, die komplett annehmen, dass jeder, auch gerade im Draft so, wenn man Draft spielt, die dann einfach annehmen, so dass man jede Fringe-Common kennen muss und weiß, was jetzt genau das macht und dann einfach da so Karten auch hinwerfen und man soll irgendwie dann die richtige Aktion haben. Und da, ich habe nicht häufig gegen diese Art von Leute gespielt, aber das sind dann so die extra Nervigen, die dann auch gerade in so, weiß nicht, beim Pre-Release hauptsächlich, wo es jetzt auch noch nicht wirklich was geht.
Das gibt es auch in größeren Turnieren.
Ja.
Leute, die ein voll japanisches Deck spielen, dann sagen, kennen sie gerade nicht? Kannst du auch im Artwork sehen, was für eine Karte ist? Den Effekt kennt man doch.
Ja, genau.
Und du hängst dann denkst dir, auch. Nein, Judge.
Ja. Ja, genau. Das ist halt auch so, wenn Leute sich da auch uneinsichtig zeigen, die dann explizit Arroganz und so. Das ist bei mir schlimm. Aber bei mir ist tatsächlich auch sehr häufig auch einfach nur die Decks. Also wenn ich halt merke, keine Ahnung, jemand versucht irgendwie eine Janky-Kombo einfach durchzuhauen, dann, keine Ahnung, find's halt, also,
schon lustig.
Ich mag's nicht, wenn meine Zeit verschwendet wird,
so.
Wo das Gegner quasi sein Ding einmal gemacht hat.
Hm.
Und ich habe auch schon mal gefragt, hey, was ist deine Win-Condition, wie willst du eigentlich gewinnen? Sag's mir und dann können wir uns Game 2 geben.
Okay.
Aber ja, das sind so, glaube ich, meine Antwort darauf.
Ja.
Tatsächlich, wir haben noch zwei Fragen, glaube ich, unter dem letzten Ask Us Anything-Video. Was natürlich jetzt ein bisschen kontraproduktiv ist mit dem Discord. Deswegen in Zukunft bitte in den Discord gehen und dort die Fragen stellen. Ich dachte mir, da sind vielleicht neue Leute, die kennen uns noch nicht so ganz. Deswegen kommt doch mal mit ins Boot. Haltet euch fest. Denn Silk Hale Production fragt, was sind eure Lieblingseditionen? Also ich nehme an Sets. Hast du da eine spezielle Antwort? Was
Aufmarsch, Merodin, okay. Die Klassiker, also Ravnica. Klassiker. Okay. Also alles, was so in die Klassiker-Richtung geht.
Ja, bei mir ist es, wenn man jetzt wirklich nur Set-mäßig, also vom Setting her quasi sieht, ist, glaube ich, tatsächlich Ravnica, deswegen halt Radio Ravnica. Also Gilden von Ravnica, Ravnica Allegiance, die alten Dinge habe ich jetzt nicht so mitbekommen, aber auch das Kartendesign von damals mit Battalion und so weiter, finde ich schon sehr interessant. Und wenn es ums Spielerische geht, ich mag tatsächlich so ein bisschen die ruhigeren Sachen, die so ein bisschen so Kamigawa, Ixalan-mäßig, die Power-Level-schwächeren Decks, aber die dafür halt Flavor haben, der gut funktioniert, wo man halt auch ohne große Probleme Leuten mal dazu packen kann und sagen kann, hey, so funktioniert jetzt Magic und da muss man...
Nimm dieses Starter-Deck, es ist so gut wie mein Standard-Deck.
Genau. Sag ich mal, Sets, die quasi, wenn man sie spielt, nicht von mir erwarten, dass ich fremden Leuten, die noch nie Magic spielt, das Deck erklären muss. Sowas zum Beispiel. Das wäre, weil das ist halt das Schlimmste, wenn man dann sagt, okay, weil da irgendeine Interaktion theoretisch ziemlich cool ist, dass man den Stack abarbeitet, bis zu einem gewissen Punkt dann wieder was drauflegt, um halt quasi diesen Effekt zu vermeiden. Wenn man das nicht machen muss für eine neue Spielerrunde, finde ich das auf jeden Fall sehr schön.
Ja, kann ich verstehen.
Dann von Beetlejuice, was haltet ihr von Cody Luciferous Codex? Ach, das ist die Legendary
Buch. Das ist der legendäre Buch, den ich tatsächlich gezogen habe in dem Pre-Release-Battle, was wir gemacht haben mit ein paar anderen YouTubern. Ganz cooles Ding, by the way. Haben wir jetzt schon öfter gemacht. Es ist Ist ganz witzig. Tatsächlich habe ich die gezogen und ich wusste am Anfang, ich habe nicht realisiert, dass es eine Kreatur ist. Also das Artwork ist schon so, what?
Ja.
Und anscheinend ist das ein richtig cooles Ding. Ich persönlich muss sagen, so, es ist nichts für mich. Also für die Leute, die es nicht wissen, es ist ein 3-Mana-1-4er, der sagt, you can't cast permanent spells. Also permanent spells sind halt Kreaturen, Verzauberung, Planeswalker, Artefakte.
Alles, was liegen bleibt.
Alles, was liegen bleibt, außer Länder. Ja. Weil die castet man nicht. Und dann hat der noch den Effekt für, oder die, das 4-Mana-Tappen, man kriegt 5-Mana. Also Mana-Ramp, ja. Man kriegt einmal Wuburg, also weiß, blau, schwarz, rot, grün. Und when you cast your next spell this turn, exile cards from the top of your library until you exile an instant or sorcery card with lesser mana value, also praktisch eine Art von Kaskade.
Ja.
Until end of turn, you may cast that card without paying its mana cost, put each other card exiled this way on the bottom of your library in a random order. Hm. Wie gesagt, es ist fast schon Kaskade, nur halt, dass man nur halt in Instants und Sorcery kaskaden kann. Es ist eine lustige Sache, weil man halt wirklich zwei Sachen machen kann.
Naja.
Aber powermäßig weiß ich nicht. Mein Deck ohne Kreaturen zu spielen, ohne Planeswalker, ohne Verzauberung, ohne Artefakte, nur um das zu benutzen. Weil wenn ich ihn spiele, sind die Karten nutzlos.
Ja, ich glaube, er ist das maximal für Commander halt was.
Ja, also als ganz, Commander ganz, natürlich, weil man hat einen fünffarbigen Commander.
Genau,
man
hat einen fünffarbigen Commander. Weil ich denke mir so, der optimalste Weg, das in Constructed oder Draft oder sonst irgendwo zu spielen, wäre ja Turn 3 eher, Turn 4 seine Fähigkeit. Dann kann man für einen Mana, weil das ist das quasi, was man da noch übrig hat, quasi was casten. Und dann könnte man einen Freespell theoretisch. Also das wäre der optimale Weg, wie man...
Nee, du kannst Turn 4, kriegst du ja 5 Mana. Und kannst dann für 5 Mana was casten und kriegst einen 4-Mana-Spell.
Ach so, ja, man ist halt mit den Ja, genau, man ist aber mit dem Mana quasi gebunden, dass da jetzt keine Doppelweiß oder Doppelblau.
Ja, genau, man braucht einen Spell, und davon gibt es ja auch tatsächlich welche, die komplette Farbpalette mal aufbrauchen. Oder zumindest mal 3 oder 4 Stück.
Ja, also Respekt, wenn jemand darum wirklich drumherum baut, weil es wirkt mir sehr, sehr drumherum geschrieben, einfach nur diesen Gag irgendwie drin zu haben. Aber.
Also für mich ist es nichts, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass.
Also ich bin sowieso mehr Freund von Permanence als von
Kreaturen.
Sorcery, ja. Also Kreaturen nicht unbedingt, aber halt alles, was halt, wo man sich dran festhalten kann. Enchantments, Artefakte oder sowas. Das sind halt so mehr so mein Ding. So Spellslinger-Decks, die funktionieren für mich selten. Also Izzet Phoenix war ganz witzig, aber
auch das war Feather. Mit Kreaturen. Auch das ist mit Kreaturen.
Ja, genau. Also da steht im Fokus immer noch eine Kreatur irgendwo. Und das ist jetzt irgendwie so, dass man das komplett, also es fühlt sich halt an, als ob man so 80% von Magic ausschließt, um 20% crazy Stuff zu machen.
Ich meine, man kann ja mit Kreaturen spielen. Man kann ja eine paar Kreaturen reichen. Ja. Man kann ja ein paar Artefakte spielen. Aber man schließt es halt komplett aus, wenn Cody halt auf dem Board liegt.
Eben. Also es wäre vielleicht nur interessant, gerade für Commander, wenn man irgendwie in irgendeine Art von Combo machen könnte, die ein instantes Spiel gewinnt.
Dafür ist es dann halt irgendwie dann doch zu random.
Ja,
weil man müsste dann schon ein Commander-Deck spielen, das nicht nur Instant Sorceries nur spielt, sondern auch noch ultra teure Spells, bis man dann runter kaskadieren kann. Und das funktioniert ja auch nicht. Also es ist nichts für mich, gar nichts.
Ja, das stimmt. Also es ist eine sehr witzige Karte, wo ich jetzt, sag ich mal, nicht traurig bin, dass es sie gibt. Aber also es sind halt diese typischen Sachen, es muss auch schlechte Karten Magic geben.
So. Ich sag dir, es ist sehr traurig, die in einem Pre-Release-Kit zu ziehen.
Ja, da kannst du nichts damit anfangen. Also, oder wenn dir der Mond richtig steht und die Götter dir
holt sind. Nein, dann das war einfach nur doof.
Nee, aber das waren auch schon quasi alle Fragen für diese Woche. Wenn ihr in Zukunft Fragen an uns habt, kommt da gerne auf Discord und stellt uns die Fragen dann ins Ask Us Anything. Wenn ihr das Ganze auf YouTube geschaut habt, dann gebt uns doch gerne ein Like, abonniert uns, schaut auch beim lieben Marc vorbei bei MTG Blackset, schaut euch da das Legacy und Unboxing Review Stuff an. Sonst kommt auch einfach so ins Discord. Wir haben jetzt gerade jemanden dadurch geholfen, sag ich mal, die ersten Schritte ins Draft auf Arena zu gehen und die Fallen da quasi durchzugehen. Also es ist wirklich eine mittlerweile sehr große Community irgendwie geworden. Da bin ich auch wirklich sehr froh drum, dass da so viele Leute so aktiv sind.
Auf jeden Fall. Danke, danke dafür, by the way.
Genau. Und sonst positiv bewerten bei Spotify, alles Mögliche, was ihr da machen könnt. Hilft uns auf jeden Fall, wenn ihr da das machen würdet. Hilft uns, eine Reichweite zu kriegen in dem Sinne. Und Marc, vielen Dank, dass du dabei warst.
Immer wieder gerne.
Dabei. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.